Herrschaften, gleich geht's los, unser Tennis-Daily mit dem Tennispropheten, mit Andreas Dürieu. Nächste Woche Kitzbühel. Apropos Kitzbühel, das ist jetzt nochmal eure Chance, dort als VIP hinzufahren mit neobet.de. Was ist zu tun? Geht auf die Website von neobet.de, registriert euch dort mit dem Promocode Tennis10. Also auf neobet.de gehen, Tennis10, und mit dieser Registrierung nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel für VIP-Tickets für Kitzbühel teil. Das sind zwei Tickets, entweder für Dienstag oder für den Mittwoch. Fantastischer VIP-Bereich, das Essen ist grandios. Das Schöne ist ja, dass man da eigentlich, nicht eigentlich, sondern man kann, man muss, man sollte mehrmals hingehen, eben weil das Essen so grandios ist. Zwischendurch lässiges Tennis anzuschauen. Dominic Thiem wird ja dabei sein, spielt am Dienstag seine Erstrundenpartie, da ist die Hütte immer voll, und Kitzbühel gerade, also ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass Dominik eher später spielen wird. Kitzbühel am Abend, eine magische Stimmung. Also, neobet.de, Promotion-Code Tennis10. Nicht nur nehmt ihr automatisch in diesem Gewinnspiel teil, sondern habt auch 10 Euro Wettguthaben. Könnt ihr gerne ein bisschen was drauflegen. Und dann geht ihr vielleicht noch auf die Instagram-Seite von Neobet. Das ist dann neobet.de in einem durchgeschrieben, neobet_de, so rum, ist richtig. Auf Instagram einfach liken, erhöht die Gewinnchancen. So, jetzt zum Daily.
Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Wir wissen eines sicher, dass es Montag ist und dass am Wochenende ein paar Turniersieger gekrönt wurden, mit denen wir teilweise gerechnet haben, teilweise auch nicht. Und wir, das ist zum einen ich, das bin zum einen ich, und zum anderen ist es der Tennisprophet, der heute wie viele Meter schon im Dachbecken auf dem Wohngebäude seines Vaters zurückgelegt hat. Andreas Dürieu in Wien.
2 Kilometer, ich danke dir. Dazwischen 1,5 Stunden Tennis. Wie heißt es so schön, man gönnt sich ja sonst nichts. Du hattest aber auch Stress, habe ich wahrgenommen.
Naja, ich bin 2,4 Kilometer heute schon geschwommen. Und
das muss immer mehr sein. Ein Wahnsinn.
Und ja. B, bin ich schon zur Schule und zurück, und dann musste ich am Nachmittag jetzt nochmal in die Stadt reinradeln, kurzfristig. Aber es ist wurscht, das soll nicht das Thema hier sein. Ich habe ein paar Kalorien verbraucht, noch mehr Kalorien zu mir genommen, wie man es heute kennt, von mir und von vielen anderen. Und jetzt sind wir da. Worüber magst du sprechen, Andi, als erstes?
Kavallerien hast du zu dir genommen. Ja. Dass gleich einmal der erste Scherz erledigt ist heute. Du, wir haben ja, wie du schon gesagt hast, eingangs die unterschiedlichsten Turniersieger. Ich glaube, am ehesten noch berechenbar wäre ein Rublev gegen Rüd gewesen. Wollen wir gleich, nachdem ich ein alter Schwede bin, mit Bastard beginnen?
Ja, wir müssen mit Bastard beginnen, finde ich.
Mhm, ich auch. Aber jetzt frage ich dich was. Was sich auch andere schon gefragt haben am Rande, wie klug es denn von der WTA ist, Top-10-Spielerinnen zu verwehren, bei einem kleineren, sagen wir 250er, teilnehmen zu dürfen, weil hier waren 2 Top-10-Spieler im Finale und das hat Bastard sicher nicht geschadet.
Also erstens einmal würde ich für mein Leben gerne mal nach Bastard fahren, weil alles dort spricht mich an. Vielleicht nicht die Jacken, die sie angehabt haben Mitte Juli. Das vielleicht nicht, aber ansonsten scheint mir das ein wunderbares Turnier zu sein. Die WTA ist, um es kurz zu machen, einfach deppert in vielerlei Hinsicht und sollte sich alles, was die ATP macht, das meiste kopieren sie eh schon, aber alles, was die ATP macht, sollte die WTA auch machen, die WTA, weil die ATP macht vieles richtig, wie ich finde, nicht alles, aber vieles. Und dass man sagt, die WTA, ja, in dieser Peng Shuai-Geschichte, da waren sie aber tough. Da haben sie auf den asiatischen Markt verzichtet. Ja, mag sein, aber sie haben natürlich auch auf den asiatischen Markt verzichtet, als dort eh nichts los war, wegen Corona, man nichts machen durfte. Trotzdem, okay. Mit anderen Worten, ich finde das für die Turniere schlecht. Siehe jetzt Hamburg, das unterirdisch schlecht besetzt ist, gleichzeitig bei den Männern aber ordentlich besetzt ist. Und deshalb WTA, nein, danke.
Vollkommener als diesmal war ich noch nie deiner Meinung.
Schön, schön. Gut, ja, das war's für heute. Andi, wirst du kommende Woche in Kitzbühel sein?
Nein, ich glaube nicht, außer vielleicht, naja, es passieren Ungewöhnlichkeiten. Die zu erwartende Teilnehmerliste hat mich jetzt nicht vom Sockel gerissen.
Aber ja, ganz schwierige Woche, aber lass uns bitte in Bastard bleiben und lass uns ruhig mit dem Finale anfangen. Ich habe vor dem Finale gesehen, dass Rublev eine 4-2-Bilanz gegen Rüd hatte. Wusste ich nicht. Ich hätte mein Geld dann doch eher auf den Kasper gesetzt. Aber der André hat das nach einem knappen ersten Satz recht deutlich gewonnen. Ich war überrascht, Andi, du auch?
Naja, ich habe auch das Head-to-Head nicht so im Kopf gehabt, ähnlich wie du. Und die Ausgangslage war daher auch für mich relativ klar. Noch dazu, aufgrund der Nähe des Nordmanns dort zu seinem eigentlichen Herkunftsland und auch Family und so weiter. Aber ich muss sagen, der Herr Rublev überrascht mich. Also, dass er locker wird, kann man nicht sagen, aber vielleicht auf so kleinerer Bühne jetzt doch. Und dass er jetzt endlich einmal auch öfter fähig ist, sein hohes Potenzial auszuspielen. Wobei das 6-0, war mir dann zu langweilig, ich habe mir es nicht mehr angeschaut. Der erste Satz war ja dann doch noch recht, oder war, ich weiß nicht, ob 6-0, Entschuldige.
Doch.
Ja,
okay, 7-6, 6-0.
Genau. Und der erste Satz war ja dann doch noch, das war ja spannend und hätte durchaus auch in beide Richtungen gehen können. Aber ich finde es schön fürs Turnier, ich finde auch schön, dass die beide angezahlt haben, weil, wie man ja weiß, gibt es auch Startgelder und manche sind dann schon gleich wieder irgendwo oder in den Ferien. So kurz nach Wimbledon, muss ich sagen, durchaus ansprechend vom Niveau her. Und auch schön, dass wir Rot-Weiß-Rote, oder sagen wir du Grün-Weiß-Rote, ohne Ungarn, also steiermärkisch, doch noch verwurzelt, mit dem Ofner Freude gehabt haben und auch aber mit dem Misulic, wenn ich mich nicht ganz täusche, gell?
Also der Misulic hat einen sehr, sehr guten ersten Satz gegen Lorenzo Musetti gespielt. Natürlich hat Musetti da Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat als Rückschläger. Das hat er dann in Sätzen 2 und 3 besser gemacht. Aber für den Misulic war das extrem wichtig, dass er da ins Viertelfinale gekommen ist. Warum? Weil er kommende Woche in Kitzbühel ein Finale zu verteidigen hat, was er natürlich nicht verteidigen wird. Also da setze ich jetzt den halben Almdudler dagegen, den du mir noch schuldig bist. Und deshalb war das wichtig, der hat echt gut gespielt. Das Problem bei Filip Misulic, das haben wir aber, glaube ich, eh schon angesprochen, ist, dass er halt jetzt nicht diesen einen Mörderschlag hat, wo man sagt, okay, damit kann er die Punkte machen. Das ist bei Ofi nicht viel anders, finde ich, auch wenn beim Sebastian Ofner natürlich der Aufschlag, wenn er kommt, der erste Aufschlag sehr gut ist, besser als beim Misulic. Und Ofner hat gegen Ruth dann aber auch relativ glatt abgebissen, aber es ist wurscht. Zweimal Viertelfinale ist aller Ehren wert, finde ich. Und Ofi ist ja diese Woche in Umag an Position 3 gesetzt, was nicht für das Turnier spricht. Wenn ich jetzt, also bei aller Liebe für den Ofi, selbstverständlich, wenn ich jetzt nur noch eine Anmerkung mehr erlauben darf, ich war dann schon überrascht, wie glatt Alexander Zverev gegen Andrei Rublev verliert. Nämlich 3 und 2 oder 2 und 3, jedenfalls 5 Games hat er nur gemacht, der Sascha. Boah, das, ich weiß nicht, ob das... Weil er hat eigentlich eine 5-1-Bilanz gehabt. Okay, das letzte Match hat der Rublev gewonnen in diesem Jahr in Dubai, aber da war Zverev erst ganz kurz wieder zurück auf der Tour. Aber 2 und 3, einfach mal so und am Tag davor gewinnt oder zwei Tage davor gewinnt er gegen Montero noch 0 und 1. Das hat mich ein bisschen negativ überrascht, Andi.
Also mein lieber Freund, weißt du, wie ich den Zverev sehe, übergeordnet?
Bitte.
Nicht nur als Fashion-Burschen und als großen... Als großen Helden der Frauen, die sich dann manche davon halt nachträglich äußern, das wollen wir jetzt nicht thematisieren, aber ich sehe den so wie den Djokovic, ja, und wo auch dein Kollege, der in Wimbledon zum Djokovic gesagt hat, in Wahrheit spielt der nicht besonders gut und kann froh sein, dieses eine Halbfinale gerissen zu haben, das er ja verteidigen hat müssen. In Paris und ansonsten, das ist es für mich. Also ich habe nichts gegen ihn. Ich wünsche ihm jede Woche, und ich denke mir so jetzt und jetzt wieder. Übrigens, in dieser Woche denke ich es mir nicht, wenn man weiß um seine Heimschwäche, sage ich jetzt einmal, obwohl er ja sich sehr zuversichtlich geäußert hat und wie schön das nicht wäre. Und er würde sich ein Traum sozusagen erfüllen, ein großer Kindheitstraum, wenn er doch in Hamburg erfolgreich sein könnte. Ich sehe es nur nicht, aber Vielleicht wenden sich die Blätter und was weiß ich, wir als große Propheten. Das einmal zum Herrn Zverev. Also da ist es vielleicht gemein. Es ist, weißt du, nach so einer langen Pause, die ja nicht ganz so lang war wie die vom Team, glaube ich, aber annähernd, weil der ja keine Motivationsprobleme dazu bekam und keine Sinnesfrage sich stellte, soweit ich weiß. Aber er ist halt auch noch lange nicht dort, wo er vorher war. Das ist leider so bei diesen langfristigen Geschichten. Das einmal dazu. Und dann steht eine Frage, die überhaupt am brennendsten niemand interessieren kann. Denn die Frage ist in Wahrheit, wie siehst du diese Almdudlerflasche? Halb voll oder halb leer?
Im Fall von Zverev sehe ich sie mittlerweile halb leer. Ehrlicherweise. Weil sich dieses Fenster, das aufgegangen ist, das auch übrigens in diesem Jahr in Paris aufgegangen ist, weil er eine sehr, sehr freundliche Auslosung hatte. Bis ins Halbfinale, Tiafoe, der einzige. Gut, Echeverry hat gut gespielt auf Sand, aber Best of Five gegen Zverev kann der normalerweise nicht gewinnen. Und gegen Tiafoe, der Tiafoe kann es gegen Zverev auf Sand auch nicht gewinnen, obwohl der Zverev sich redlich bemüht hat. Eigentlich hätte das Spiel in den fünften Satz gehen müssen und Tiafoe hat es fertig gebracht, dass er es davor verliert. Und dann hat er diese Auslosung, dann kommt mit Casper Ruud der erste Spieler, der ein bisschen was kann und der sich ein bisschen was zutraut. Und dann geht er halt in drei Sätzen unter, Verletzung hin oder her. Ist wieder das Nächste. Ja? Wenn ich verletzt bin, dann sage ich, Burschen, tut mir leid, ich kann nicht spielen. Aber wenn ich auf den Platz gehe, dann muss ich danach nicht kommen. Ja, aber ich konnte ja eigentlich nicht spielen. Das nervt mich ein kleines bisschen.
Da sehen wir es wieder ähnlich, aber ich glaube, du stimmst auch mir ausnahmsweise zu, dass der spielerische Level nichts ist, wie in viele hochjubeln.
Naja. Ich meine, ich finde schon, dass er in der Defensive unglaublich gut spielt, dass er eine wunderbare Rückhand spielt, egal ob Longline oder Cross. Und wenn der Aufschlag kommt, ist es natürlich ein Wahnsinn. Aber ich glaube halt, dass Leute wie dass Alcaraz besser ist, dass Djokovic besser ist, gerade bei Best of Five, weil halt immer diese Phase kommt. Gegen Thiago Monteiro in Bastard kommt diese Phase nicht, wo er mal schlechter spielt, weil es wurscht ist. Dann gewinnt er 6-0, 6-1. Aber in einem Halbfinale, Viertelfinale von einem Grand-Slam-Turnier, da kommen nochmal 10 schwache Minuten. Die kommen immer, da kannst du dein Geld draufsetzen. Gegen Berrettini sind sie nicht gekommen und trotzdem hat er es nicht gewonnen. Und das, ich glaube halt, dass, auch wenn der Papa hinten bimmelt, ich glaube halt, dass Alcaraz besser ist, dass Djokovic besser ist und dass er halt auch gegen Leute verlieren kann, wie ein Medvedev, dass er gegen Rune verlieren kann, dass er gegen Rüd auch auf Hartplatz übrigens verlieren kann. Und deshalb glaube ich, da müsste schon so viel zusammenfliegen mit den Auslosungen. Und Djokovic wird nicht vorher verlieren. Djokovic wird nicht in der zweiten Runde gegen irgendeinen aufstrebenden jungen Alex Mickelson aus den USA bei den US Open verlieren, weil der Djokovic das nicht macht. Und dann heißt, irgendwann, wenn das Zverev das Turnier gewinnen möchte, muss er gegen Djokovic spielen und gewinnen. Das hat er bis jetzt beim Grand Slam Turnier noch nicht geschafft. Und ich glaube, das wird er auch für dahin nicht schaffen.
Ja. Danke für das Name-Dropping. Willst du jetzt eine Pause einläuten und das Gras nachher machen? Weil wir müssen ja wieder auf Sand zurück.
Ja, bleiben auf Sand. Bleiben auf Sand und gehen wir nach Gstaad.
Gut, dann machen wir es so. Weil sonst war der Mikkelsen natürlich aufgelegt
gewesen. Ja. Nein, wir gehen nach Gstaad. Wo mich die Doppelsieger gefreut haben, das möchte ich
sagen. Ja, mich auch. Ich wollte gerade sagen, danke für das Stichwort. Also ich verstricke mich mit Herrn Sten gemeinsam und dem wunderbar zum Wortspiel passenden Herrn, den ich immer noch jugendlich sehe und nicht ganz austrainiert, aber als Riesentalent, so wie es ja auch gehandhabt wird, nämlich der Dominik Stricker heißt er, glaube ich, der im Single nicht viel gerissen hat, leider auch so wie der Sten nicht, obwohl noch vielversprechenden Beginn. Aber dieser Doppelsieg ist doch was Feines, ja, also für die Schweizer werden sich gefreut haben. Ich glaube, dort war der Besuch nicht ganz so toll wie im Bastard, was ich mitgekriegt habe.
Also ich war ja noch nicht dort, aber die gute Helen Scott Smith hat mir erzählt, dieser Platz, man sieht es dann ja auch, wenn man aufpasst, dieser Platz scheint ja mitten im Zentrum von Gstaad zu sein. Und eine altehrwürdige Holztribüne, so wie in Kitzbühel damals, diese Holztribüne, die natürlich keinen brandschutzrechtlichen Vorschriften Genüge leisten könnte heutzutage, aber irgendwie war schon geil.
Damals in Kitzbühel. Ja, das ist auch das Flair, was, finde ich, bei aller Liebe zu Kitzbühel dort verloren gegangen ist. Und man muss nachträglich, ist es immer leicht über die Jahre, diese Kurzsichtigkeit auch einmal feiern. Das wurde dann das Turnier der langen Wege. Gut, die Bahn hast du so auch nicht wirklich weggebracht, aber und die vielen 100.000 Leute waren auch nicht jetzt von Anfang an immer dabei. Es ist halt dann schwieriger. dieses kleine Turnier, aber das, weißt du, ich rede da noch von Zeiten von, als Dirk Willers doppelt gespielt haben und so weiter, in Nastase dort hinter die grüne Plane die andeutungsweise gepinkelt hat und die Leute begeistert worden, ja, ist verwandt worden übrigens. Aber das war schon so im Spätherbst seiner Karriere. Mittlerweile wissen die ja, glaube ich, 90% nicht mehr, wovon ich da lalle. Also, aber das ist sagen so für mich diese schönen Erinnerungen. Auch ein Muster hat dort noch, Muster Leconte hat es dort gegeben, als der Leconte noch siegreich war und im Stall von Tirek mit Villas und so. Aber jetzt gehen wir weg von Kitzbühel. Also ich glaube, dass das in Gstaad noch naturbelassener ist im Sinne der Tradition. Das schon, ich war dort auch noch nicht. Ich habe es mehrmals kommentieren dürfen, da gab es diese, habe ich eh schon 100 Mal auch erzählt, dieses glatte 6-2-6-2 vom Herrn Muster über den Horst Skov im Finale. Vielleicht war es auch 6-3-6-3, aber das Paradoxe an dieser Partie war, dass der Muster weiterspielen wollte. Ach,
der war so gedreht.
Der Schütze hat gesagt, Game Set Match, der Horstl geht hin, will ihm die Hand geben, der Muster hupft hinten wie aufgezogen, bloß durch, weil bei 6-2 ist ja kein Wechsel. Und macht sich für den dritten Satz bereit, den es nicht mehr gab. Also es muss so eine Übergangsphase gewesen sein. Manche haben dann auch gemunkelt, schon komisch, dass man so abwesend sein kann wie der Muster. Aber das waren nur manche.
Ja, das waren manche.
Gut, so. Wir sind noch immer in Gstaad und wir sind bei einem Turnier, wo leider die Local Favorites nicht so punkten konnten, außer im Doppel.
Naja, und wo auch die Lokalfavoriten aus Österreich, wenn es denn welche gegeben hat, nicht so punkten konnten. Beim Juri finde ich schade gegen Sisu Bergs. Das hat er leider dann selber aus der Hand gegeben, hinten raus. Ich habe das Tiebreak gesehen, ich habe eigentlich die Endphase des dritten Satzes gesehen und da hat er, glaube ich, bei 4-5 aus seiner Sicht einen Doppelfehler gemacht und das hilft natürlich niemandem, außer dem Bergs oder Bergs, wie auch immer man den ausspricht. Das habe ich schade gefunden und ja, dass der Dominik ein zweites Mal, da hätte ich jetzt meine erste halbe Flasche Almdudler verloren, weil ich hätte nie gedacht, dass er zweites Mal gegen den Medjedovic verliert, ganz ehrlich.
Ich nicht, vor allem nach den Erfahrungen, den Schlimmern von Mauthausen, glaube ich, war es nicht. Ja. Aber das ist also, ich weiß nicht, das ist auch so ein Spieler, puh, also ich weiß nicht, wovor man sich da schrecken muss als Dominik. Ich würde da mit breitester Brust hineingehen, aber das ist vielleicht ist es dann doch schwierig, weißt du, wenn du da in der Favoritenrolle noch immer bist und dann wahrscheinlich, so hat es ausgeschaut, mehrheitlich im Kopf hast, hoffentlich verliere ich nicht wieder. Anstatt den fresse ich diesmal. Aber das ist alles, wir wissen es, so viel leichter gesagt als getan. Notwendig finde ich war es nicht, zumal er ja den zweiten Satz recht sicher nach Hause gespielt hatte.
Ja, Medjedovic kommt dann auch ins Finale und beißt dort so richtig ab gegen Pedro Cachin aus Argentinien, den wir in Kitzbühel sehen werden. Es ist halt schade, weil da eine Chance liegen gelassen wurde. Das Turnier war ja dann, wenn man sich so anschaut, das 28er Raster, liederlich schlecht besetzt. Aber dazu muss man wissen, dass es eigentlich ursprünglich von den Namen her nicht so schlecht war. Ja? Weil da Felix Auger-Aliassime hat eigentlich genannt gehabt, Denis Shapovalov hat genannt gehabt, Jiří Lehečka. Das wäre für 250er eigentlich in Ordnung gewesen, aber wenn die alle drei verletzt sind, dann ist halt schwierig. Ja.
Ich muss eine leichte Korrektur anbringen. Das war das Semifinale, wo er den Herrn Medjedovic besiegt hat.
Stimmt, im Finale war Ramos
Medjedovic. Ja, aber das habe ich nämlich. Stimmt. Habe ich nämlich auch gesehen gegen den Linkshändler, wie immer noch manche sagen. Lustig ist nicht mehr, aber man weiß, was gemeint ist. Und auf den hat er sich erst. Er hat zuerst einstellen müssen in Erm. Wie der Hansi Orsoli seinerzeit ich kann mich nicht einstellen im Erm. Also, ja. Das sind so meine bescheidenen, wie sagt man, Halbsätze dazu. Aber du, das Tableau so berühmt war es nicht in diesem
naja, in eben.
Turnier. Der Zizzo Bergs im Semi verliert selber nur ganz knapp gegen den Herrn Kecmanovic. Und dann der alternde Ramos Vinolas, der eigentlich das ganze Jahr wenig heute trifft, ist dort dann im Endspiel. Naja.
Immer dort schon gut gespielt, wie auch auf der Höhe. Und wir erinnern uns, 2019 in Kitzbühel hat der Dominik ja in Kitzbühel dann gegen den Ramos Vinolas gewonnen, der davor in Gstaad gewonnen hat. Wer sich erinnern kann. Kurze Pause.
Und na warte, Pedro Cachin hat doch gewürdigt. Ja. Einer der jungen Argentinier. Also jung
ja,
ist so er jung,
ich wollte gerade sagen, so jung ist er ja gar nicht mehr.
Ja, aber es gibt diesen Echeverri noch, den du, der dankenswerterweise im Bastard gegen Herrn Ofner verloren. Ja, war eine gute Partie, das habe ich gesehen. Und es gibt noch, wen gibt es noch? Ah ja, diese Gerundolos, ja.
Ja, das der sind, eine, der Francisco, war Halbfinale Bastard und spielt jetzt lustigerweise nicht in Hamburg. Keine Ahnung, was er treibt in dieser Woche. Weil sonst wäre eigentlich fast exakt das gleiche Feld, wie zumindest bei den Gesetzten, wie in Bastard. So ist Alexander Zverev an 4 gesetzt in Hamburg.
Und jetzt Pause.
Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Das ist ein sicheres Zeichen, wenn der erste Hansi Orsulic mehr rennt, dann muss man eine Pause machen, das machen wir gerne. Und gehen jetzt weiter zu einem Turnier, wo mich die ganze Anordnung der Tribünen massiv irritiert, nämlich nach Newport. Ich habe da schon ein bisschen gesehen, aber ich finde, da ist so viel Platz neben dem Platz und dahinter dann wieder gar nicht so. Das ist eben dieses Turnier der International Tennis Hall of Fame. Und ich schaue Rasentennis grundsätzlich gern an, aber da finde ich, das muss ganz schwierig auch für die Spieler sein, dass sie sich da zu Beginn zurechtfinden, weil du fast keine natürlichen Begrenzungen hast, wie man es von normalen Tenniscourts kennt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, Andi.
Nein, gar nicht. Und ich verehre dich für deine wunderbare Formulierung, da ist so viel Platz neben dem Platz, das geht so in die Richtung wie: Es sind keine Leute und zuschauen tut auch keiner.
Ja, so ungefähr. Ja.
Aber das ist, ja, damit hast du den Kopf auf den Nagel getroffen, wie man so schön sagt. Und ansonsten ist für mich sowieso so ein bisschen, ich kann da nicht warm werden damit. Ich meine, Traditionen schön hin und her. Ich rede jetzt eher übergeordnet vom Tellerrand, dass man dort noch ehrt, diese Hall of Fame. Ja, Newport, nett, lieb. Klein interessiert kann in Wahrheit, was Rasen auch noch. Also in Europa ist die Auffassung so, wie sicherlich umgekehrt zumindest die von Kitzbühel in Amerika ist. Also das ist irgendwie, und ich weiß nicht, ob es das noch tragt bei aller Liebe zur Tradition, die es ja gibt. Ja?
Nein, ja. Das ist wahrscheinlich wirklich so, ja, dass die Amerikaner sagen, warum spielen jetzt alle noch auf Sand hier in Europa, und die Europäer sagen aber, ja, warum spielen sie dort auf Rasen, war gar nicht so schlecht besetzt, wie ich finde. Tommy Paul war an 1 gesetzt, verliert dann gegen Isner. Und ich mag John Isner halt nicht mehr zuschauen. Es tut mir echt leid. Er kann ja nichts dafür, dass er so groß ist und dass er so spielt, wie er spielt. Und er ist steinreich damit geworden, dass er so spielt, wie er spielt. Aber es ist mir einfach zu anstrengend.
Aber dass er so ist, obwohl er 2 Jahre älter ist als du, das ist doch bemerkenswert. Mit 38 sich da noch so durchzubomben.
Das stimmt natürlich, ja. Das hat er gut gemacht, viel besser als ich. Also er ist in Würde gealtert, ich nicht. Aber es ist halt anstrengend, und Tommy Paul, den ich eigentlich mag, aber ich denke mir, okay, das ist halt ein Turnier. So viele Turniere hat Tommy Paul noch nicht gewonnen. Da muss ich dann halt, was heißt, ich muss nicht, weil es hat eh nicht funktioniert, gegen Isner ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, du musst es dann halt im Tiebreak gewinnen im dritten Satz, aber da weiß man, wie oft hat Isner schon einen Tiebreak im dritten Satz gewonnen. Wenn er durchserviert, dann reicht ja ein schwacher Punkt, und ich glaube, bei Paul waren es sogar 2 schwache Punkte, das reicht dann umso mehr. Naja, es ist, und dann haben wir eben diesen Alex Mickelson, der es dann nicht gewonnen hat, weil Adrian Mannarino, der die Rasensaison mit einer 12-4 Bilanz abgeschlossen hat, hat dieses Turnier gewonnen mit 6-2, 6-4 im Finale. Ich habe ein bisschen was gesehen von Mickelson, du wahrscheinlich auch. Du zuerst.
Auch, ja. Bemerkenswert für mich ja, dass eben dieser eben jenen, deinen Lieblings-Isner, ausgeschaltet hat.
Ja, das ist bemerkenswert.
Und das
ja.
Völlig respektlos, obwohl er nicht einmal halb so alt ist. Es wird ihm wurscht gewesen sein, so hat es zumindest ausgeschaut. Und er hat auch sonst mit einer gewissen lockeren Wurstigkeit gespielt, ist mein Eindruck. Finale, muss ich zugeben, habe ich nicht mehr gesehen. Auch Paul müsste dort, naja, aber Paul, verstehst, das ist wieder so mau. Man kann das alles nicht wegdiskutieren, aber dass der eine Nummer-1-Setzung bestätigt, ist für ihn, glaube ich, immer schwer. Und auf Rasen anscheinend besonders. Ja, Mickelson, naja, was soll man sagen? Da gab es irgendeinen Junior, du wirst mir gleich den Namen sagen, den ich schon wieder vergessen habe. Entweder ist der verletzt oder er ist aus den 200er, ich weiß nicht. Aber vor 1,5, 2 Jahren hat doch auch so ein junger
Anbieter. Jensen Brooksby.
Ich danke dir vielmals. Genau den habe ich gemeint. Auch so proletenhaft aufgestiegen in kürzester Zeit und jetzt weg vom Fenster. Ich weiß nicht, ob man dem Mickelson das zutrauen soll, aber bleiben wir dort. Ich finde dort sehr ansprechend. Es dürften ihn nicht viele gekannt haben, schon gar nicht spielerisch. Und wie ich erfahren habe, war das erst, glaube ich, sein zweites Antreten auf ATP-Tour-Level und sofort ein Finale hinzulegen, das ist ja jetzt einmal kein schlechtes Entree.
Also sein erstes Antreten war auf Mallorca, wo er die Quali geschafft hat und wo er dann in der ersten Runde gegen Christopher Eubanks verloren hat, was keine Schande war, weil der Eubanks ja dann das Turnier gewonnen hat. Dann hat er letzte Woche in Chicago einen Challenger gewonnen, ist dann nach Newport geflogen, hoffentlich nicht gefahren, und kommt dort ins Finale und hat dadurch, dass er ins Finale kommt, jetzt eben diese Special Exemption bekommen und kann in dieser Woche in Atlanta spielen, da allerdings schon auf Hartplatz beim Turnier. Und er spielt wieder gegen den Cressy, den er in Newport in Runde 1 geschlagen hat, was dann der erste Sieg auf der Tour war. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir haben ja auch vor kurzem gesehen, dass Ben Shelton zum Beispiel auf die Tour gekommen ist, der natürlich ganz, naja, ob er so viel anders spielt, ist halt ein Linkshänder. Ich bin da immer sehr aufmerksam, wenn die jungen Amis kommen, weil ich es lustig finde, dass das da wenigen welche kommen, die es auch verstehen, dass ich mich zuerst über die Challenger-Tour mal hochspielen muss. Aber ich bin von Alex Mickelson, ich muss noch ein bisschen mehr sehen. Ich habe jetzt, ist auch schwierig wahrscheinlich auf Rasen irgendwas zu erkennen, vor allen Dingen auch von mir zu erkennen, wo ich keine Ahnung habe. Aber ich hab mir noch kein T-Shirt gekauft mit seinem Konterfei drauf, sagen wir mal so.
Ja, ich glaube, die gibt es auch noch nicht wirklich.
Ja, also, wahrscheinlich. Vielleicht ist das eine Marktlücke,
die man... Ja. Die Frage ist aber, ob das ein sogenannter Ladenhüter bleiben würde.
Ja, das, davon ist leider auszugehen, fürchte
ich. Das wissen wir noch nicht. Aber das Pech von dem ganzen Turnier ist ja auch folgendes, wenn man sich anschaut, einen Mannarino als Sieger, nichts gegen den. Ich verstehe es noch immer, aber ich glaube, die käme aus dem Tennis. In dem Fall gar nicht. Also das ist noch immer, ich schaue zu und denke mir, das gibt's doch nicht. Wie kann man gegen den verlieren oder wie kann der so stark spielen mit diesen bescheidenen Möglichkeiten, mit dem Repertoire, das der hat, mit dem Alter? Aber das wirkt also mit einer Selbstverständlichkeit vorgetragen. Und die anderen, was er schon gut kann, was vielleicht ein bisschen untergeht, ist auch Bälle sehr, sehr früh zu nehmen. Das schaut nicht so leibend aus wie beim Djokovic. Ne, da auch, ja manchmal auch nicht, das schaut sogar eher... Bitte nichts gegen Charlie Stäb, aber das hat auch manchmal ein bisschen eckig gewirkt, wenn der ausgeholt hat und seine durchaus feineren Schläge, als sie optisch versprechen ließen, dann angebracht hat. Aber da geht es mir ganz furchtbar. Da denke ich mir, ich weiß nicht. Und auch sonst von, da ist es also wirklich so, dass Charisma vorhanden ist. Und das ist halt furchtbar. Und wenn ich mir dann anschaue, auch noch die Doppelsieger Lemons Wissrow, die im Vorjahr
erstmals haben.
Die im Vorjahr aufmerksam macht mit einem sensationellen, sogar glaube ich in derselben Woche mit einem oder so ähnlich sensationellen Sieg in Salzburg beim Challenger, ja, wo ja heuer hat der Team abgesagt und sie waren, glaube ich, weiß gar nicht, ob es dort waren, den Titel zu verteidigen, aber das war ja auch erst unlängst, ja, und jetzt sind die dort Turniersieger, das ist ja halt dann schon bitter, wenn du irgendwas vermarkten wollen würdest. Bei dem Turnier.
Ja, gut. Wer kann schon übers Doppel vermarkten? Außer in Kitzbühel, wo Sebastian Ofner mit Dominik Thiem spielen wird.
Du hast wieder sensationell die Brücke geschlagen. Aber glaubst du denn die, ihren Titel, wenn sie ihn denn im Vorjahr gewonnen haben, ich glaube, oder ist es schon 2 Jahre her, werden sie das verteidigen oder noch einmal zusammenbringen?
Du meinst Erla Miedler oder?
Ja.
Erla weiß ich nicht. Das ist auch wieder ganz komisch. Die sind in Bastard im Halbfinale und verlieren dann, glaube ich, auch 2 und 3. Gegen Rafael Matos. Und,
Matos, ja, der ist
ja.
So ein typischer Argentinier, weißblond.
Ja, also, ja, das ist, also wie man ein Doppel, gut, das auf Sand vielleicht schon, aber ansonsten, wie man ein Doppel an Satz 2-6 verlieren kann auf Profiniveau, das ist schon fast schwieriger als an Satz 7-6 zu gewinnen, finde ich.
Ja, das seltsame Ergebnisse. Manchmal marschieren sie durch und hauen Favoriten aus die Bock. Meistens erst die Matchsteilbrück, aber immerhin. Ja. Also da, das ist dann schon auch eine gewisse Qualität.
Ja, kurze Pause noch und dann schauen wir, ob wir einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche haben.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Na Moment. So, Andi fragt mich gerade, wie ich die Pause genützt habe. Ich habe mich mal kurz geschüttelt und überlegt, gibt es eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter der Woche? Und nein, ich wollte dich noch was fragen, bevor wir...
Bitte.
Es gab ja in Budapest diese Situation mit Zhang Shuai und der jungen Ungarin Amarissa, heißt sie, glaube ich, mit Vorname vielleicht auch nicht, aber der Nachname dürfte relativ gesichert tot sein. Und da hat sich das Internet ja furchtbar erregt und wie unsportlich und überhaupt und die Ungarin gehört gesperrt und die Schiedsrichterin gehört gesperrt. Die Idee war die, dass, nicht die Idee, sondern die Situation war die, dass die Frau Todd einen Abdruck weggewischt hat und Zhang Shuai wollte über diesen Abdruck noch diskutieren. Und wenn man das nur in der geschnittenen Form sieht, dann denkt man, ja Wahnsinn, spinnt die denn, die Ungarin? Und etwas später aber ist man draufgekommen, dass dieser Abdruck schon von der Stuhlschiedsrichterin begutachtet wurde und eben in oder out gegeben wurde, das weiß ich gar nicht, aber jedenfalls die Stuhlschiedsrichterin war schon herunten. Es wurde dazwischen mindestens ein Punkt gespielt und dann erst ist die Ungarin hingegangen und hat den Abdruck weggemacht. Und diese ganze Aufregung, die da über Twitter natürlich wieder entstanden ist, was ja komplett unheilvoll ist mittlerweile, Twitter, das heißt mittlerweile wahrscheinlich eh schon immer, die ist mir ein kleines bisschen am Arsch gegangen, wenn ich es auf Deutsch sagen darf. Hast du von dieser Begebenheit überhaupt
so mitbekommen? Wenn du formulierst, muss ich sagen, aus so einem Schaß im Wald sowas aufzublasen.
Ja. Ja.
Egal auf welchen Medien immer. Sollen es dort, siehst du, weil du es gar nicht erwähnst, wäre es mir entgangen.
Ja,
man
gut,
muss
vielleicht okay.
die Asiatin, wenn sie denn eine ist, und nicht für ein anderes Land spielt, loben, dass, ich glaube, ihren ersten Titel gewonnen. Oder war das woanders?
Das war woanders. Das wäre meine Mitarbeiterin der Woche gewesen.
Ah, das ist ja okay, dann, das wird sie dann auch sein. Dann wirst du mir sagen, welche ich wieder verwechselt habe mit wem. Aber wurscht, also sowas ist doch in Wahrheit eine Lappalie und dass man sowas aufbläst, ich verstehe es auch nicht.
Also
so inzwischen wischen und wischeln, wie sie wollen. Aber das nachträglich zu machen, wenn die Schiedsrichterin eh schon, und das war doch unlängst auch einmal bei einem Herrenmatch, der Rune ist, glaube ich, umgegangen.
Ja, genau.
Also, dass man das nicht dürfen darf, das ist klar. Aber da gibt es Regeln, und wenn das dann nachher war, und der sollte eigentlich schon sitzen, dann ist es wieder gummiparagrafenmäßig ausgelegt worden. Ich weiß nicht, es ist mir wurscht, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, es hat auch sonst nicht sehr viele brennend interessiert. Wer war denn jetzt die Buhfrau? Die Ungarin oder
die Ungarin? Die Ungarin war die Buhfrau und das, was du, meinst, war das Spiel von Holger Rune gegen Alejandro Davidovic von China in Madrid.
Ich danke.
Ja. Und der Davidovic von China hat eine Dreiviertelstunde da zu diskutieren begonnen und da hat der Rune dann gesagt, leck mir den Arsch, ich mach jetzt die Markierung weg.
Ja, also. Aber auf Dänisch.
Auf Dänisch, ja. So, also meine Mitarbeiterin der Woche ist eben jene angesprochene Chinesin Qinwen Sheng, die in Palermo ihr erstes WTA-Turnier gewonnen hat, nur ein 250er. Aber warum ist diese junge Frau interessant? A, weil sie die ist sehr talentiert, aber B, das Spannendere finde ich ihren neuen Coach seit ein paar Wochen. Der ist nämlich Wim Fissett und im Grunde genommen gibt es kaum eine sicherere Wette im Frauentennis als Wim Fissett. Wenn der sich einer Spielerin widmet, dann wird die fantastisch. Der hat Sabine Lisicki ins Finale von Wimbledon gebracht, hat Angie Kerber zur Wimbledon-Siegerin gemacht, hat mit Naomi Osaka zwei Grand-Slam-Turniere gewonnen und kümmert sich halt jetzt um Qinwen Sheng. Und da bin ich ganz gespannt, was Wim Fissett aus Qinwen Sheng macht. Und sie ist meine Mitarbeiterin der Woche. Groß war es nicht das Turnier. Sie hat gegen Jasmina Paolini gewonnen im Finale. Aber das reicht für mich allemal, um die Mitarbeiterin der Woche zu sein.
Bravo, 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 lieber Jens. Wenn du jetzt so schwärmst von einem doch sehr bekannten Trainer, der hauptsächlich auf Damen WTA-Tour, glaube ich, erfolgreich ja. war, aber nicht nur, dann fällt mir gerade ein, im selben Moment, ich habe jetzt gesehen eine Dokumentation der Frau Azarenka und da war mein früherer wirklich fast Freund. Wir haben uns gesehen und sehr gut verstanden, wir haben mir Dinge anvertraut, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe es dann auch für mich behalten. Und dann tatsächlich führt er die Frau Azarenka zu diesem Australian Open, zu dieser Titelverteidigung noch einmal. Die Rede ist vom Sam Sumik, auch ein großer seines Faches. Ich habe ihn leider aus den Augen verloren. Und da ist ja nicht so, dass ich mit dem wie mit dir jede Woche Skype. Also ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Ist jetzt nicht die Frage.
Nein, ich Sam Sumik war an der Seite von Garbiñe Muguruza über Jahre und nachdem sich diese doch fruchtvolle Beziehung aufgelöst hat, mit zwei Grand Slam Titeln, 2016 Paris, 2017 Wimbledon.
Der kann auch viel, ja.
Ja, und aber dann war er plötzlich nicht mehr da. 2017 Wimbledon war ja schon Conchita Martinez in der Box, weil er gerade Papa geworden ist oder irgendwas war da. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ist aber nicht vielleicht der Mitarbeiter der Woche, Sam Sumik.
Ja, aber vielleicht kann er sich leisten, wie so manch auch ich, nehme das groß heraus, sich Privatier zu nennen.
Bitte. So, also, Mitarbeiter der Woche.
Jetzt sind wir endlich dabei. Ich gebe dir einen Hint. Wenn wir von großen Trainern gesprochen haben, nicht Trainern, sondern Trainern, ja. Dann ist einer seit kurzem auch Ehemann und die Gattin, die lieben wir beide sowieso über alles.
Naja, jetzt beruhigen wir uns erstmal. Ich wüsste nicht, also wenn Miriam Björklund bei mir in der Klasse sitzt. Und
nein!
Du meinst die andere. Naja, also die eine hat geheiratet, die andere hat sich verlobt.
Ja, es gibt so viele, genau. Also Verlobung hat auch schon was, ja, das würde ich einmal, die hätte ich jetzt auch noch erwähnt, aber es sind tatsächlich die doch schon etwas routiniertere, Petra Kvitova, ja, die wir beide verehren, wo wir uns, glaube ich, noch erschlagen werden, wer mehr oder wer weniger, das ist wieder so wie mit der Flasche, ist halb voll oder halb leer. Aber jetzt können wir uns die Verehrungen ein bisschen sparen, weil der Herr Jirsch Iwanek, den ich noch gesehen habe im Streit in St. Pölten beim Vorbereitungsturnier für Paris, wo der Köllerer es geschafft hat, den niederzufallen und niederzu mit wildesten Mitteln, den so zur Weißwurst zu treiben, bis er endlich verloren hat. Ich weiß das ja nicht mehr, aber der Jirsch Iwanek hat mir leid getan. Jetzt tut er mir nicht mehr leid, weil jetzt wünsche ich den beiden viel Glück zur Verehelichung, nämlich mit seiner Schützlingin, mit der Frau Petra Kvitova.
Das ist wohl wahr. Ein noch schöneres Bild als diese komplett spontan zusammengekommenen, zustande gekommenen Fotos von Miriam Björklund und Denis Schapovalov, die sich einfach mal an den Strand begeben haben, beide in der Einserpanier. Zufällig war auch ein professioneller Fotograf oder Fotografin dabei, großartig.
Was mir gefallen hat, die Bescheidenheit der beiden, also Mitarbeiter der Woche, in meinem Fall, nämlich da ist nur gestanden irgendwo ganz klar Mr. and Mrs.
Ja, Mr. and Mrs., genau. Sehr schön. Ja, aber deswegen wird, ich glaube, Petra Kvitova aber auch wirklich geliebt von den meisten, weil sie einfach nett ist.
Privat ist privat, kann man auch so.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.